herzlichen Dank für die schönen Lieder. Wir haben mit denen den Text schon sehr schön eingesungen. Das Thema über dem ersten Teil vom Morgen, gestörte Bruderschaft. Wenn es einem Find mit seinen Attacken von aussen nicht gelungen ist, ans Ziel zu kommen, fängt er uns von innen an angreifen. Und dazu ist eine von seinen häufig eingesetzten Waffen der Egoismus. Wenn er uns dazu bringt, dass wir uns nur noch um uns selber und unsere Bedürfnisse drehen und kümmern, hat er den Sieg eigentlich schon halb errungen, auch wenn es uns noch gar nicht bewusst ist, dass er am Werk ist. Jemand hat das einmal so sehr treffend und krass formuliert: Wer Personen, Ereignisse und Situationen nur im Licht von dem betrachtet, was sie ihm nützen, lebt bereits an der Schwelle zur Hölle. Egoismus ist Selbstsucht, Selbstsucht ist Brudermord und nachher Selbstmord. Es sind klare Worte und der erste Teil, den wir jetzt miteinander anschauen wollen, aus dem Nehemia 5, geht um das, um den Egoismus, um Selbstsucht. Wir lesen Nehemia 5. Es entstand ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihren Frauen gegen ihren jüdischen Brüdern. Da gab es solche, die sagten, unsere Söhne und unsere Töchter, sie haben im Schweiß ihres Angesichts hart geschaffet und haben einfach von der Hand ins Maul. Nichts Voriges, aber sie haben so können leben. Dass er da erzählt, er sei 12 Jahre Statthalter gsi, also vom 20. bis ins 32. Jahr. Und von dem her gesehen, ist das die Situation gsi in diesen 12 Jahren und vielleicht sogar jetzt in der zweiten Hälfte von diesen 12 Jahren. Denn Nehemia tut da in der Rückblende, tut er das Ganze, die ganze Misere, die Angriffe von aussen und jetzt von innen nimmt er zusammen und tut das einfach chronologisch so aufzeigen, ob schon das vielleicht von der Zeit her nicht alles genau chronologisch ist gewesen. Aber einfach inhaltlich passt es so und er hat es so aufgeschrieben. Also die Not, die Situation, das ist nicht alles in diesen 52 ersten Tagen gewesen, sondern das ist so weitergegangen mit dem Trend, wo sich da eingespurt hat. Jetzt leider ist es bis heute so gleich geblieben, dass immer wieder Leute gegeben haben, die die Notlage von der anderen schamlos ausgenutzt haben. Die sich bereichert haben, wenn sie die Möglichkeit hatten, ungeachtet der Situation oder der Notlage. Und für mich ist es interessant, wenn man das ein bisschen beobachtet, der Fluss vom Wasser ist uns allen bekannt, der geht immer von oben nach unten. Und der Geldfluss, und das ist nicht ganz immer so, aber doch viele so, der geht von unten nach oben, der ist umgekehrt. Und auch da sehen wir wieder, wo der Geldfluss ist in die andere Richtung gegangen. Und leider haben da die Verantwortlichen, und vermutlich sind das mit von diesen Männern gewesen, die jetzt zurückgekommen sind aus der babylonischen Gefangenschaft, die vielleicht vorher schon irgend vorne dran gestanden sind und jetzt in Babylonien noch zu Reichtum gekommen sind und jetzt kommen sie zurück und jetzt fangen sie an, das Volk zu unterdrücken. Und jetzt wird einfach der Gedanke, das grosse Geschrei und der Gedanke vom Egoismus dann einmal aufgreifen. Wenn wir wollen, dass die Arbeit Gottes zugrund geht, ist das eine von diesen ganz grossen Taktiken und von diesen grossen Möglichkeiten, dass wir uns in der Selbstzucht und in der Selbstgefälligkeit einbringen. Damit werden wir jedes Werk und jede Aufgabe früher oder später auf den Sand führen und zerstören. Mit Gemeinden, die die biblischen Ziele verfolgen, geht es nur, wenn das ein selbstloses Leben ist, im Dienst und in der Hingabe. Und alles andere wirkt oder bewirkt eine grosse Unzufriedenheit und wirkt nachher zerstörend, wie wir da bei dem grossen Geschrei sehen, wo das Volk zusammengekommen ist zum Nehemia. Da ist eine grosse Unzufriedenheit und jetzt haben sie gerufen und ihn um Hilfe bittet. Und mir gefällt es beim Nehemia, wo wir da wieder lesen, es steht im Vers 7, und mein Herz in mir ging in sich zu Rat. Für mich ist das das Wort, wenn ich es mit meinen formuliere, er ist da still geworden. Er ist still geworden vor Gott, hat sein Angesicht gesucht und hat ihn gefragt, wie weiter. weiter. Der Nehemia war ein Better, das haben wir schon mehr gesehen. Und auch da ist er wieder einen Moment treu geworden. Wenn wir seine Reaktion anschauen, im 1., 2. Kapitel, da wieder, und dann etwa im 13. Kapitel, kann ich sagen, oder habe ich den Eindruck, der Nehemia war sehr impulsiv gewesen. Er war emotionell gewesen, aber er ist immer sehr still geworden und hat die Emotionen nicht so rausgelassen, dass er sich nachher musste entschuldigen. Er hat sich im Griff gehabt. Und gleich wie er reagiert hat, ist relativ klar gewesen, stark, da steht, er wurde sehr zornig, als er die Klage gehört hat. Und dann, was hat er gemacht? Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Er hat eine grosse Versammlung zusammengerufen. Jetzt will er, in Anführungszeichen, Druck machen. Er will einfach die beiden Fronten einander gegenüberstellen und jetzt die grosse Masse vom Volk mit den Frauen, die hätten kochen sollen, darum denke ich, sind sie da im zweiten Vers erwähnt, oder im ersten schon, dass sie das Haushaltungsgeld nicht mehr hatten, nicht, dass sie da emanzipiert wären, das ist nicht der Gedanke, sondern mehr das finanzielle Problem. Und auf der anderen Seite, die paar Reichen, die paar Führer, die Fürsten, die diese Sache ausgenutzt haben und das negativ gemacht haben. Und jetzt tut er ihr und wir, die Verhalten, einander gegenüberstellen. Er ist da sehr offen, klar, er nimmt kein Blatt vor den Mund, er sagt, ihr habt so gehandelt und wir haben, wo wir zurückgekommen sind, haben wir die aus den von den Heiden freikauft mit unserem Geld. Und jetzt tun wir sie wieder verknechten und dann sollen wir sie allenfalls wieder freikaufen. Das kann es nicht sein. Und jetzt gefällt er mir, wenn er als Vorbild vorangeht, wenn er sich mit drin nimmt. Und da ist jetzt wegen dem negativen Punkt, die gestörte Bruderschaft ist für mich jetzt ein selbstlohnendes Vorzeigen und sagt, solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben. Und da wird die Frage in den Raum stellen, was heisst das in der Furcht unseres Gottes leben? Heute sagen wir so landläufig, der hat eine Gottesfurcht gehabt. Aber damit tun wir ihm nicht zugestehen, dass er bekehrt und wiedergeboren ist. Er hat einfach gewisse Prinzipien, gewisse moralische Grundlagen, die er mitgenommen hat in seinem Leben. Aber wie er innerlich steht, haben wir mit dieser Gottesfurcht noch nicht gerade so ins Detail formuliert. Das war da zu dieser Zeit anders gewesen. Zu dieser Zeit ist Gottesfurcht, wenn von dem geredet worden ist, ist das schon gewesen mit dem lebendigen Glauben an Gott. Gottesfurcht, wenn man ihm vertraut hat, ihm gehorcht hat und ihm dient hat. Dann ist das als Gottesfurcht bezeichnet worden. Und der Nehemia tut das sein Volk auffordern und sagt, bei uns sollte Gottesfurcht sein. Jetzt die Frage ist, haben wir alle, die wir hier drin sind, die biblische Gottesfurcht? Und ich möchte hier kurz Brücke machen und einfach sagen, wie es ist bei unserem Leben, bei uns als Menschen. Von Geburt weg regiert uns der Satan. So wie wir geboren worden sind, müssen wir gar nichts verändern. Wenn wir so bleiben, wird unsere ewige Zukunft in der Verdammnis sein, in der Hölle beim Satan. Weil er uns regiert seit dem Sündenfall. Aber weil wir nicht in dem Zustand zu Gott kommen, hat er seinen Sohn geschickt auf die Erde, der eine ewige Erlösung vollbracht hat. Vor 2000 Jahren, wir haben jetzt Karfreitag, Ostern, noch nicht so lange zurück, wir gehen der Ufer entgegen, wo er ein sündloses Leben auf dieser Erde geführt hat und am Schluss als Schuldopfer, als Sündopfer für unser Leben, für unsere Schuld und Sünde zahlt hat am Kreuz von Golgatha. Er ist dort gestorben, er ist begraben worden, am dritten Tag auferweckt worden vom Vater, ist an der Ufer, wo vor uns liegt, ist er zurückgegangen in die Gegenwart Gottes und ist jetzt dort zur Rechten Gottes und bietet uns Gnade an. Er bietet uns ewige Leben an. Und wenn wir jetzt in dieser Gottesfurcht sind, das heisst, dann haben wir unser Leben mit ihm bereinigt. Dann haben wir die dargebotene Hand von ihm angenommen und haben so Frieden finden. Und dann passen wir da rein in das Schema ein. Und mir ist wichtig, dass wir den Gedanken gleich anschauen, wo er sagt, solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben, um den Hohn der Nationen unserer Feinde zu entgehen. Und dann tut er Bedingungen aufzählen und geht als Beispiel voran. Und dort bin ich beim dritten Punkt, beim dritten Gedanken, wo er uns ein grosses Vorbild gibt. Jetzt sagt er, auch ich habe gelegt für Lebensmittel, für dem König Zinsen zu zahlen, und wir wollen die ganze Schuld, wenn wir dem Volk erlassen. Weil er mit dem guten Beispiel vorangeht und auch sein Vermögen mit einnimmt, haben sich die Reichen nicht mehr dafür zu kneifen. Und sie sagen nachher, wir wollen es zurückgeben. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, wo ich denke, auch das ist in der heutigen Zeit und unter Gläubigen auch immer wieder wertvoll und wichtig. Manchmal hat man sich unter Gläubigen fast nicht dafür, etwas schriftlich zu regeln. Der Hugo und ich machen etwas miteinander ab, wir haben zusammen geredet, jetzt ist das okay, jetzt ist das gut. Er hat vielleicht seine Dinge, seine Perspektive, ich habe meine Perspektive, wir haben es nicht ganz klar ausgedrückt geregelt. Das hat nichts mit Misstrauen zu tun, das hat einfach mit einer gewissen Ordnung, mit einer gewissen Korrektheit zu tun. Und da der Nehemia ist unser Vorbild. Sie haben gesagt, wir wollen das, das ist okay, und er hat das nicht so stehen lassen. Er hat jetzt Priester gekommen, die geistliche Führung, und hat gesagt, jetzt könnt ihr das mit einem Eid bezeugen. Das ist in dem Sinn wie schriftlich festgehalten gewesen, dass das alles retour geht. Und ich will da jedes ermutigen, wenn es nicht einfach nur gerade um einen Kaffee geht oder um so etwas, wenn es um eine weitreichendere Sache geht, wenn auch wir es miteinander einfach der Ordnungshalber gescheiter etwas schriftlich machen, und das ist sauber und klar geregelt, weil der nur so ein bisschen, ich habe gemeint und der andere hat gedacht und am Schluss ist man einander in den Haaren, weil man es nicht gleich verstanden hat und nicht gleich gesehen hat. Das wäre schade. Jetzt der andere Gedanke, der mir da drin auch noch wichtig ist beim Nehemia. Ich will mich dort einfach fragen, oder ich will uns alle fragen, wie sind wir in diesem Gefüge? Sind wir bereit, auch unseren Mitmenschen, unseren Mitgeschwistern die Schuld zu erlassen? Ich meine jetzt nicht finanziell. Vielleicht ist an uns jemand schuldig geworden. Hat er noch eine Äußerung gemacht? Hat uns lieblos behandelt? Hat uns übergangen oder ich weiss nicht was, irgendetwas. Und jetzt können wir doch knurzen, wir können drehen, wir können das immer wieder führen. Jetzt nach kommt es uns wieder in den Sinn und immer wieder denken, das ist nicht recht. Und jetzt reden wir noch mit jemandem, der gleich denkt wie ich, tun es dem noch erzählen und der sagt, nein, das ist wirklich nicht recht. Ja, das musst du nicht bieten. Was machen wir? Wir haben nur eine Variante, wie der Nehemia uns die vorgegeben hat im Materiellen, wenn wir es auch immer wieder im anderen Bereich machen, im Unsichtbaren. Wir wollen einander vergeben. Einander loslassen und einander wieder klar und offen in die Augen schauen. Und dann können wir unbelastet, getrost in die Zukunft gehen und wissen, wenn der Herr Jesus wird wiederkommen, sind wir parat. Dann können wir ihm entgegengerückt werden. Dann haben wir nichts da unten, wo uns irgendwie binden. Und manchmal sind es so kleine und so blöde Sachen. Ab dem Vers 14 tut der Nehemia nochmal sich zeigen, wie er es gemacht hat. Und er sagt da im Vers 15 am Schluss, ich aber machte es nicht so aus Furcht vor Gott. Also nicht so, wie es seine Vorgänger gemacht haben. Dass das Volk auch noch belastet hat mit Zinsen, mit Geld. Er steht da in der Elberfelder 40 Silberschäkel. Aber nicht in wie langer Zeit hinein, jetzt in der Luther- und in der Schlachterübersetzung, glaube ich, steht, dass das pro Tag das Geld sei. Also pro Tag ungefähr noch ein halbes Kilo Silber, das er zu gut hätte als Stadthalter. Er hat auf das verzichtet und dann ist noch eine Aufzählung 150 Mann, die er immer am Tisch hatte, plus noch die anderen, die dazugekommen sind. Und er hat täglich einen Stier gebraucht, 6 oder 7 gute Schafe, auserlesene Schafe, 6, Geflügel und all 10 Tage Wein. Und all das hat er aus seinem Vermögen heraus finanziert. Er hat für das vom Volk nichts genommen. Er war bereit gewesen, all das von seiner Seite her zu begleichen. Ein gewaltiges Vorbild. Er ist am Materiellen, am Irdischen nicht gekommen. Er hat das dort eingeordnet, was hergehört, und das Ewige dort eingeordnet, was hergehört, und hat da seine und auch an uns in dem Sinn ein Vorbild gegeben. Jetzt der letzte Gedanke noch in dem 5. Kapitel kann ich es vielleicht ein bisschen befremden. Elberfelder schrieb da, gedenke mein Gott mir zugute all dessen, was ich für dieses Volk getan habe. Der Ausspruch kommt 7-mal vor beim Nehemia. Da kommt er einmal vor und nachher etwa 6-mal, wo er vorkommt. Gedenke Herr mir zugute all dessen, was ich für dieses Volk getan habe. Warum muss das der Nehemia noch so im Gebet Gott darlegen? Ist das nicht logisch? Ich denke, der Nehemia hatte keinen gehabt, den er mit dem austauschen konnte. Der Nehemia ist in manchem Entscheid, in manchem unterwegs gewesen, war er allein gewesen, auf sich angewiesen. Und so hat er mit Gott eine tiefe, innige Beziehung gehabt und hat ihm einfach die ganze Situation hergelegt und gesagt, Gott, du wirst einmal drüber schauen. Du wirst mir das anrechnen und so weiter. Das ist sein Trost gewesen, seine Perspektive, das ist sein Halt gewesen. Und ich möchte uns alle ermutigen, wir wollen es auch so machen. Wir dürfen ihm das sagen und er wird uns zugute rechnen und zugute denken, was du im Verborgenen gemacht hast. Sei es in deinem Gebet für die Gemeinde. Wenn du täglich die Gemeinde durchgehst im Gebet, sieht das da von der Gemeinde niemand. Und Gott wird dir das einmal zugut rechnen. Viel mehr, wie vielleicht einem, der immer wieder im Rampenlicht gestanden ist, wie wir, die da oben stehen und so weiter. Ich werde zum 6. Kapitel noch ein paar Gedanken sagen, dass ich das nächste Mal nicht mehr allzu fest in dem Dunkeln rühren muss, wo wir das letzte Mal schon waren. Wir haben da nochmal ein paar Abschnitte und ich werde das Ganze über diplomatische Intrigen und Einschüchterungsversuche formulieren. Das Kapitel, das jetzt vor uns liegt. Also es sind da Einschüchterungsversuche wieder von aussen, von der Seite von des Finden, wo er aber auch Leute von intern missbraucht und dann diplomatische Intrigen, wo Abmachungen gemacht werden, Geheimversammlungen versucht er einzuberufen und so weiter. Alles Sachen, die wir heute auch kennen. Bei den ersten 4 Versen wird jetzt den Nehemia wegziehen. Sie laden ihn ein, etwa 30 Kilometer nordöstlich, um für ein Treffen zu machen. Das wäre in einem Gebiet drin, wo ganz klar am Sanballat und am Tobia gehört, wo sie das Recht haben, wo sie Recht sprechen. Und in dem Gebiet drin, das ist jetzt eine Annahme, aber ich denke, die stimmt, wir würden sie ihn umbringen. Er käme dort rauf und dort wäre irgendein Unglück passiert, ein Anschlag, und der Nehemia wäre tot. Und wir alle wissen, wie ein Werk oder ein System oder ein Projekt ohne Leitung funktioniert. Wenn der, der das Ganze leitet, auf einmal ausgeschaltet ist, geht das Projekt zusammen. Und das Gleiche ist auch in einer Familie. In jeder Familie, überall, braucht es eine Führung, es braucht eine Leitung und wenn die nicht gegeben ist, gibt es ein Chaos. Ich habe in meinen jungen Jahren, wenn ich auf Besuch war, 2-3 Mal das probiert und nachher habe ich das lassen, weil das gibt ganz peinliche Situationen. Ist man dort auf Besuch und nachher sagt vielleicht die Mutter oder der Vater zu einem Kind etwas und das Kind reagiert nicht. Dann sagt es nochmal und das Kind reagiert wieder nicht. Und dann habe ich in meinem Übermut gefunden, kann wahrscheinlich dort ein bisschen mithelfen oder die Eltern unterstützen und habe zum Buben oder zum Mädchen gesagt, hast du nicht gehört, was die Mutter gesagt hat? Da sagt er mal, aber weisst du, kennst sie nicht. Aha, gut. Jetzt, ich will da nicht pauschales Urteil fällen. Ich will mit dem einfach etwas zeigen. Dort hat die Leitung nicht gut funktioniert. Wenn das Kind weiss, dass die Mutter nach dem 3. Mal nichts mehr sagt oder dass sie die Meinung ändert, dann kann man garantiert sein, das wird ausgenutzt, das wird ausgelotzt. Also das Kind weiss, wenn die Mutter das erste Mal Nein hat gesagt, ist auch nach dem 5. Mal noch ein Nein. Es wird nicht ein Ja draus, es bleibt ein Nein. Aber da möge es Gott auch immer wieder selber Weisheit geben. Der 2. Abschnitt ab dem Vers 5 ist durch Verleumden. Als das Ante Sanballat zum 5. Mal auf diese Weise seinen Diener zu mir, der hatte einen offenen Brief in seiner Hand, in dem stand geschrieben, unter den Nationen verlautet, dass Geshem sagte es auch, du und die Juden, ihr beabsichtigt euch zu empören, darum baust du die Mauer auf und er will König werden und so weiter und sogar Propheten dürfen das auch so sagen. Also da geht er jetzt mit einem Frontalangriff und einem offenen Brief können wir uns sagen, warum, was will er mit dem? Ein offener Brief tut einschüchtern und beleidigen, weil den kann jeder lesen. Der ist transparent. Also wenn jemand einen offenen Brief an den Bundesrat schreibt, dann kann man den im Internet abladen. Der steht da drin und dann kann jeder lesen, was jetzt die betroffene Person in dem offenen Brief an den Bundesrat geschrieben hat. Die ersten sind nicht offen gewesen und jetzt kommt der offene Brief. Und zwar nur mit Verleumdungen. Es stimmt nichts. Der Nehemia sagt nachher ganz kurz und knapp, sagt er, das hast du dir alles in deinem Herzen erdenkt, von dem stimmt nichts. Und jetzt meine Frage, wie hat es später ausgesehen zur Zeit vom Herrn Jesus und wie sieht das heute aus bei dieser Thematik oder bei den Tendenzen? Beim Herrn Jesus sind sie zu ihm gekommen, die Schriftgelehrten, Pharisäer, und haben ihn gefragt, ich glaube, der Rübi hat das Beispiel einmal gebracht, ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen? Und dann hat er sie gefragt, das war eine Fangfrage, haben wir einen Silbergrosch? Und dann zum einen gegeben, und dann hat er sie gefragt, wessen Bild ist das? Und dann haben sie gesagt, dass sie dem Kaiser seien. Dann hat er ihnen gesagt, also geben dem Kaiser, was ihm ist, und Gott, was Gott ist. Und jetzt, was der Herr Jesus verklagt, im Lukas 23, 1 und der folgende, wird ihm genau das unterstellt. Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben und spricht, er sei Christus ein König. Brandschwarzer Lug. Genau das haben sie gemacht. Beim Nehemia 600 Jahre früher schon das Gleiche gewesen. Und heute ist es genau das Gleiche. Es kann sein, dass du oder ich, dass wir mit etwas beschuldigt werden, wo wir auch sagen müssen, das hast du dir erdenkt. Das stimmt kein Wort von dem. Was wollen wir machen? Wir wollen es machen, wie es der Nehemia macht. Herr, denke mir zu gut. Und ich komme nachher dann nochmal zu zwei Gedanken, die der Nehemia betet hat. Wir wollen es gleich machen. Wir dürfen das dem anheimstellen, wo Recht wird richten und wo nicht den Täuschungen oder Irrtümern unterliegt. Ab dem Vers 10 sehen wir Täuschung. Und das ist für mich jetzt das Brutalste und das Gemeinste, was passiert. Der Sanballat, der Tobia und der Geshem, die haben eine ganze Gruppe Propheten in Israel können für sich vereinnahmen. Mit einer Prophetin. Das lesen wir von Vers 10 bis 14. Rechne es, mein Gott, dem Tobia und dem Sanballat nach diesen ihre Taten an, auch der Propheten Nodia, Prophetin Nodia und dem Rest der Propheten, die mich in Furcht versetzen wollten. Der eine hat sich einsperren oder hat sich versteckt und dann haben sie den Nehemia eingeladen und haben ihm gesagt, wir haben von Gott gesehen, dass du umgebracht wirst in der Nacht. Komm zu uns im Tempel, tu dich im Tempel verstecken, dann bist du sicher. Warum hat der Nehemia gewusst, dass das nicht stimmt? Dass das ein Lug ist? Weil es gegen das Wort Gottes ist. Er hat als nicht Levit und nicht Priester, hat er nicht in den Tempel dürfen. Und von dem her gesehen, ist der Widerspruch ihm sofort klar gewesen. Da stimmt etwas nicht. Die wollen mich irgendwo hinlotsen, wo ich als nicht aus dem Stamm raus, aus dieser Familie raus, nicht hin darf. Und es ist bis heute genau das Gleiche. An so Sachen an, merken wir immer relativ schnell, ist es wahr oder ist es nicht wahr. Deckt sich's mit der Bibel, das ist der Maßstab, oder deckt sich's nicht mit der Bibel? Und darum hat er dort können sagen, das sind Lügen. Sie wollen mich irreleiten, sie wollen mich verführen. Aber, und jetzt kommt das Problem, das Grosse. Genau die Priester oder die Propheten, die haben einen grossen Einfluss im Volk. Weil sie haben ja am Volk den Willen Gottes kommt an. Und jetzt braucht der Fink genau die Männer, um das Volk aufspalten, um das Volk irreleiten. Ist er heute anders? Auch heute ist er genau gleich. Ihm ist jedes Mittel, ist ihm recht und jede Person ist ihm recht, um irgendwo einen Keil jetzt zu treiben, um Gemeinden zu spalten oder andere Sachen auseinanderzubringen. Und darum sind wir da schon gefordert und wir wollen es immer wieder machen, vor Gott stillstehen, uns prüfen und ihn bitten, dass er uns Klarheit gibt. Bevor wir jetzt auf die jüdische Oberschicht oder Führungsschicht einen Stein rühren, will ich mich fragen und wir wollen uns fragen, haben wir uns in der Beziehung zum Herr Jesus auch abbringen lassen? All das ist ja darum gegangen, um ihn irgendwo von seinem Gott, von seinem Auftrag und Pfahl dem wegzuziehen. Und die verschiedenen Möglichkeiten hat der Film benutzt, aber erfolglos bei ihm. Und wohl uns, wenn es bei uns auch erfolglos ist. Er ist heute noch der gleich und er wird auch uns, jedes Einzelne, immer wieder probieren, mit Unwahrheiten, mit Unrecht, mit allem Möglichen, uns vom Glauben wegzubringen. Dass wir auf einmal Prioritäten verschieben, dass uns Ego, das Eigene wichtiger wird und dass wir darum nachher Mittel anwenden, die nicht mehr biblisch sind, die nicht mehr gut sind. Ich möchte abschliessen mit seinen zwei Gebeten, die er hier noch aussprechen tut, im Vers 9, ganz am Schluss, wo er sagt, und nun stärke meine Hände. Ein kurzes, knappes Gebet, wo er Gott die Situation geschildert hat und dann sagt, und nun stärke meine Hände. Dürfen wir nicht das gleiche machen. Vielleicht magst du nicht mehr. Vielleicht sind deine Hände erlahmet, die etwas machen sollten. Deine Füße mögen nicht mehr. Du darfst ihn anrufen und sagen, und nun stärke meine Hände. Und das Zweite ist im Vers 14, wo ich bereits gesagt habe, rechne es mein Gott dem Tobia, dem Sanballat und dessen ihre Taten an und auch dem Propheten Nodia und dem Rest der Propheten, die mich in Furcht versetzen wollen. Ich will da nicht das Gericht predigen, sondern einfach, er legt es ganz in Gottes Hand. Die ganze Situation legt er ihm her und sagt, du dazu schauen, du ihnen anrechnen. Und wir dürfen es gleich machen. Mit dem, was du erlebt hast, mit dem, was ich erlebt habe, mit dem, was uns noch wird begegnen, auch in der kommenden Woche, wir dürfen dann bitten, stärke meine Hände und übernimm du den Fall. Wir wollen uns nicht selber wehren, sondern dir herlegen und du wirst zum Ziel kommen. Ich will noch beten. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für das Vorbild, das uns der Nehemia gibt, auch in diesem Buch. Wie wir auch gerade wieder durch sein Verhalten sehen, wenn er immer wieder in all diesen Anfindungen, in all diesen Gefahren, wo er war, hat er Zuflucht zu dir genommen. Er hat sich bei dir orientiert, an deinem Wort ausgerichtet und danke, dass du heute noch der gleiche bist. Dass auch wir immer wieder bei dir dürfen Zuflucht nehmen mit all dem, was uns beschäftigen will, was uns anhängen will, was uns Mühe machen will, aber auch mit jeder Freude. Du bist unser Hirte, du bist uns vorangegangen und du führst uns auf rechter Strasse um deines Namens willen. Danke jetzt auch, wenn wir als Gemeinde wieder auseinandergehen, dass du jedes begleitest, auch in die kommende Woche, dass wir einfach das Licht sein dürfen, einen Weg weisen noch für andere zu dir, Herr. Amen.